Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du arm wurdest für uns, damit wir reich würden in dir. Danke, dass du den Himmel verlassen hast, um uns ewiges Leben zu bringen, den kostbarsten Schatz, den wir haben. Das Gut, was du schenkst, ist nicht wie irdischer Reichtum, der sich auflöst, der verzehrt werden kann, der gestohlen werden kann, sondern den Reichtum, den du schenkst, ist ein Reichtum, der bleibt. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen deshalb unsere Herzen ganz neu zu dir ziehst und sie löst von den Dingen dieser Welt, dass wir nicht unser Herz darauf richten, materiell reich zu sein, sondern reich zu sein in dir. Bitte segne du dein Wort an uns und führe du uns in tiefere Gemeinschaft mit dir dadurch. Amen. Ja, wir haben vorhin einen Ausschnitt einer Predigt von Jesus gehört, wo er über Geld gepredigt hat. Und Jesus hat das häufiger gemacht. Jesus hat wahrscheinlich über wenige Themen mehr gepredigt als den Umgang mit Geld. Und dieses Thema Geld wird nicht nur von Jesus angesprochen, sondern finden wir auch in den Sprüchen, wo wir uns aktuell befinden, in einer Predigtserie durch die Sprüche. Und wir möchten heute zum Thema Geld, zum Umgang mit Geld, zwei Fragen stellen an das Buch der Sprüche. Nämlich einmal, was lehren die Sprüche über den Umgang mit Geld, über Reichtum, über Wohlstand? Und dann als zweite Frage, was bedeutet das, was diese Sprüche lehren, dann ganz praktisch für unseren Umgang mit Geld? Wie sollen wir leben in Bezug auf unser Geld? Wir haben in den Sprüchen eigentlich drei Sichtweisen auf das Thema Geld, die sich gegenseitig ergänzen. Und wir wollen uns einmal diese drei Sichtweisen anschauen. Zunächst einmal gibt es eine positive Sicht auf Reichtum in den Sprüchen. Die Sprüche lehren nämlich, dass Gott die Weisen und Gerechten mit Wohlstand und Reichtum segnet. Zum Beispiel lesen wir in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn ist es, der reich macht, eigene Mühe fügt dem nichts mehr hinzu. Dieser Vers sagt zwei Dinge. Zum einen, wenn ein Mensch reich ist, dann verdankt er es Gott. Es ist ein Geschenk Gottes. Und auch Reichtum kann einer der Wege sein, wie Gott einen Menschen segnet. Das heißt, wenn Gott an einem Menschen Wohlgefallen hat, dann kann es gut sein, dass er ihm diesen Wohlgefallen zeigen möchte, indem er ihm materiellen Wohlstand schenkt. In Sprüche 3, 9 und 10 lesen wir etwas Ähnliches. Da heißt es, erweise dem Herrn Ehre mit deinem Besitz. Überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte. Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein und der Most in deinen Fässern wird überfließen. Auch hier geht es um materiellen Wohlstand. In einer landwirtschaftlichen Kultur wie damals, volle Vorratskammern, Most in den Fässern, der überfließt. Und natürlich wäre es jetzt falsch, aus diesem Vers eine Formel zu machen und Gott dadurch zu einem Automaten, sodass wir sagen, wenn du 10 Euro an Gott gibst, dann gibt dir der 20 Euro zurück. Das ist doch ein gutes Geschäft, was wir damit Gott machen können. Das ist damit nicht gemeint. Das ist nicht, was die Sprüche meinen. Die Sprüche sind auch nicht als explizite Verheißungen Gottes zu verstehen. Du hast hier ein Versprechen Gottes, er wird das auf jeden Fall für dich tun, eine feste Zusage, die er definitiv erfüllen wird. Auch so sollen wir die Sprüche nicht lesen, aber sie zeigen ein allgemeines Prinzip, was in der Regel in unserer Welt zum Tragen kommt, wie Gott die Welt geordnet hat. Sie zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unseren geistlichen Prioritäten, ob wir bereit sind, Gott auch in unseren Finanzen an die erste Stelle zu setzen, unseres Lebens und dann auch unserem materiellen Wohlergehen. Wir lesen hier, wenn ein Mensch Gott mit seinem Besitz ehrt, dann wird ihm das nicht zum Nachteil sein. Dann werden sich die Vorratskammern dieses Menschen füllen. Und ich glaube, viele von uns können das aus ihrem persönlichen Leben bezeugen. Viele von uns geben großzügig in die Gemeinde, setzen ihr Geld in dem Sinne Gottes ein. Sie leben nach diesem geistlichen Prinzip. Sie versuchen, Gott durch ihren Besitz zu ehren. Und ich kenne keinen, der so gelebt hat und der dann sagen musste, und mir ging es schlecht und ich habe am Hungertuch genagt und ich habe Mangel gelitten. Nein, Gott versorgt uns, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen. Und ja, Gott segnet, die ihn ehren, mit Wohlstand. Das sehen wir hier in den Sprüchen. Aber wir finden auch noch andere Verse, die etwas über diese positive Sicht gegenüber Wohlstand sagen in den Sprüchen. Ganz viele Verse in den Sprüchen zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen fleißiger und ehrlicher Arbeit und Reichtum. Oder die Kehrseite davon, dass Faulheit und Lässigkeit und Schläfrigkeit zu Armut führt. Das ist ein ganz großes Thema in den Sprüchen. Und Gott hat Gefallen an ehrlicher, fleißiger Arbeit und ihm missfällt die Torheit, faul zu sein und die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Also das gefällt Gott, wenn wir fleißig und ehrlich arbeiten. Und diese Weisheit segnet Gott in der Regel, sodass sie auch zu materiellem Wohlstand führt. Also wenn ein Mensch arm ist, dann kann es daran liegen, dass er törichte Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat. Dass er, so wie man das lernen kann von der Ameise im Sommer, nicht gesammelt hat und hatte dann im Winter nichts zu essen. Ich sage, es kann daran liegen, weil die Sprüche immer versuchen, nicht ganz schwarz und weiß zu sein, sondern sie sprechen auch darüber, dass es Menschen gibt, die gottesfürchtig und weise sind, die, wie man sagen könnte, alles in ihrem Leben richtig gemacht haben und trotzdem arm sind, weil ihnen zum Beispiel Unrecht getan wurde von anderen Menschen. Also wir sehen viele Verse, ich habe mal zwei rausgesucht, die dieses Prinzip zeigen. Wohlstand ist eine Folge von fleißiger Arbeit und Faulheit führt in den Ruin. Zum Beispiel Sprüche 10, Vers 4 lesen wir, wer mit lässiger Hand arbeitet, verarmt, aber die Hand der Fleißigen schafft Reichtum. Oder 28, 19, wer seinen Acker bestellt, wird reichlich Brot haben, wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird reichlich Armut haben. Was sind nichtige Dinge? Wenn du den ganzen Tag PlayStation 5 daddelst, dann wundere dich nicht, wenn du irgendwann arm bist und nichts zu essen hast. Also hart und ehrlich zu arbeiten ist der Weg der Weisheit und er führt in der Regel zu Wohlstand und Lässigkeit und nichts tun und auch verschwenderisch sein. Das sind aus der Sicht der Sprüche der Gipfel der Torheit, die einen sicheren Weg in den Ruin führen. Natürlich gibt es auch äußere Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch das nehmen die Sprüche zur Kenntnis. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch, der weder gearbeitet hat, noch weise ist, ein großes Vermögen erbt und es dann verschleudert. Auch wissen wir aus der Erfahrung, dass manchmal die wirtschaftliche Gesamtlage so ist, dass das eher dazu beiträgt, dass Menschen einen Wohlstand aufbauen können. Und in manchen Ländern ist es vielleicht so, dass wenn man auch hart und ehrlich arbeitet, man nicht zu einem großen Wohlstand kommt. Ich musste an meinen Großvater denken und an seine Generation und für mich ist diese Generation oder auch mein Großvater insbesondere ein Beleg dafür, dass diese Weisheit, die hier in den Sprüchen gelehrt wird, dass sie im echten Leben funktioniert, dass sie tatsächlich funktioniert. Die Generation meiner Großeltern, sie stand nach dem Zweiten Weltkrieg quasi mit leeren Händen da. Alles war kaputt, das Land lag in Trümmern da, aber sie haben sehr hart gearbeitet. In manchen Fällen haben sie sich sicherlich auch überarbeitet, aber den Wohlstand, den viele heute in unserem Land genießen, das ist auch auf die fleißige Arbeit dieser Menschen zurückzuführen und ihnen zu verdanken, die diesen Wohlstand in unserem Land durch harte Arbeit aufgebaut haben. Mein Großvater war dazu noch ein waschechter Schwabe und kam eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen, aber hat sich ja ein gewisses Vermögen aufgebaut. Er hat nämlich, bis er über 80 Jahre alt war, gearbeitet. Und das ist für viele in meiner Generation unvorstellbar. Die haben noch nicht mal angefangen zu arbeiten und denken schon ans Aufhören. Aber für ihn war das, für seine Generation war das in gewisser Weise nicht ungewöhnlich, hart zu arbeiten. Und er hat nicht nur hart gearbeitet, sondern er war auch sehr sparsam. Und Henry Ford hat uns den eigentlichen Schlüssel zum Reichtum verraten, als er gesagt hat, reich wirst du nicht durch das, was du verdienst, sondern durch das, was du nicht ausgibst. Und ich erzähle euch einfach mal eine Anekdote schwäbischer Sparsamkeit, die mir ein Freund erzählt hat. Aber das ist so für mich richtig, ja, der Gipfel der Sparsamkeit. Er hat gesagt, in der Regel haben sie ihr Auto vor der Garage geparkt Und wenn es dann in die Garage musste, weil es vielleicht geregnet hat, dann würde ich ins Auto steigen, den Motor anmachen und das Auto in die Garage fahren. Aber sie haben die Bremse gelöst, den Gang rausgenommen und das Auto mit ihrer Muskelkraft in die Garage geschoben, weil es ja ein paar Tropfen Benzin verbraucht, wenn man dann extra das Auto anmacht und was auch nicht gut ist für das Auto. Das ist schwäbische Sparsamkeit. Und auch die Sprüche sprechen nicht nur über das Erwirtschaften von Reichtum, sondern auch darüber, wie man ihn besser wieder nicht verliert. Auch das ist Weisheit. Und sie sagen, in Luxus zu schwelgen, über die eigenen Verhältnisse zu leben, verschwenderisch zu sein, auch das führt zu Armut. Zum Beispiel Vers 21, 17, wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Oder eine explizite Warnung, gehöre nicht zu den Trunkenbolden, noch zu denen, die im Fleischgenuss schwelgen, denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit gibt Lumpen zur Kleidung. Das sind hier die zwei törichten Verhaltensmuster, die hier zusammengenannt werden, die zu Armut führen. Einmal verschwenderisch zu sein, über die Stränge zu schlagen und Schläfrigkeit, was so viel heißt wie Faulheit, die Hände in den Schoß zu legen. Und ich möchte noch einen letzten Abschnitt zu diesem Thema lesen, weil wir auch hier ein ganz wichtiges Prinzip sehen, wie wir Weisheit erlangen, nämlich dadurch, dass wir sehen, beobachten und daraus unsere eigenen Schlüsse ziehen. Wir lesen hier einen längeren Abschnitt, wo der Weisheitslehrer sagt, am Acker eines faulen Mannes kam ich vorüber und am Weinberg eines unverständigen Menschen. Und siehe da, er war ganz mit Disteln überwachsen, seine Oberfläche mit Unkraut bedeckt und seine Steinmauer eingestürzt. Also ein Ort, an dem nicht gearbeitet wurde. Als ich das sah, nahm ich es mir zu Herzen. Ich beobachtete es und ließ es mir zur Lehre dienen. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig die Hände falten, um auszuruhen. So kommt dann die Armut im Eilschritt über dich und der Mangel über dich wie ein gewappneter Mann. Also das ist die Art und Weise, wie man zur Weisheit kommt, sich die Dinge zu Herzen nehmen, die man beobachtet, und auf diese Weisheit daraus seine Schlüsse zu ziehen. Also wir haben in den Sprüchen durchaus einen positiven Blick auf Wohlstand. Materieller Wohlstand ist ein Segen von Gott, der denen zuteil wird, die ihn fürchten und die weise leben. Und das zeigt sich vor allem darin, dass sie fleißig einer Arbeit nachgehen. Aber neben diesem positiven Blick haben wir in den Sprüchen auch gleichzeitig einen sehr negativen Blick auf den Wohlstand. Man kann es vielleicht so sagen, was Gott uns zum Segen gedacht hat, haben wir als sündige Menschen zu einem Fluch gemacht. Wenn Geld in die Hände von bösen Menschen kommt, können sie damit sehr großen Schaden anrichten. Will Smith, der amerikanische Schauspieler, hat es mal so gesagt, Geld verändert die Menschen nicht, aber Geld potenziert oder verstärkt, wer und was du bist. Bist du gut, macht Geld dich besser. Bist du ein großes Arschloch, wirst du ein Riesenarschloch. So hätte ich das jetzt vielleicht nicht gesagt, aber Will Smith hat es so gesagt. Also hier ist ein Beispiel aus den Sprüchen 11, Vers 26, wo wir das sehen, wie Geld auch wirklich zum Bösen verwendet werden kann und ein Fluch oder Fluch dadurch verbreitet wird in unserer Welt. Da lesen wir, wer Getreide zurückhält, den verfluchen die Leute, aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Was damit gemeint ist, schon damals gab es Menschen, die so viel Getreide hatten, die die Preise quasi hochtreiben konnten, indem sie das Getreide zurückgehalten haben, also es nicht verkauft haben. Und sie haben gesagt, so, ich behalte jetzt mal mein ganzes Getreide und warte mal, was passiert, und ich erzeuge mal eine Getreideknappheit auf dem Markt und dann gehen die Preise hoch. Und dann kann ich mein Getreide ja auch wieder verkaufen. Aber das wird hier als verfluchenswert beschrieben in den Sprüchen, mit Lebensmitteln zu spekulieren. Das, was für viele Menschen die Lebensgrundlage ist, Getreide, damit, sage ich mal, Gewinn zu betreiben und ihnen die Grundlage für ihr Leben zu zerstören, das wird in diesem Vers scharf verurteilt. Aber das kann man machen, wenn man reich ist. Man kann auch sehr viel Böses mit Geld anstellen. Wir sehen hier ein praktisches Beispiel von dem, was ich auch schon vor 2 Wochen gesagt habe, was so ein Motto eigentlich in den Sprüchen ist, über den Gerechten. Nämlich, da heißt es, die Gerechten, sie benachteiligen sich selbst, um der Gemeinschaft zu nützen. Die Bösen benachteiligen die Gemeinschaft, um sich selbst zu nützen und zu bereichern. Das heißt, der Gerechte, der sagt, okay, ich verkaufe mein Getreide. Auch wenn ich natürlich, wenn ich das jetzt zurückhalte und die Preise hochtreibe, kann ich natürlich noch mehr Geld verdienen. Aber ich verkaufe es zum Nutzen der Gemeinschaft, damit auch andere um mich herum gut leben können und das haben, was sie brauchen. Aber der Böse, er benachteiligt die anderen, um sich selbst zu bereichern. Also ja, Geld in den Händen von bösen Menschen kann sehr zerstörerisch sein und darauf weisen uns die Sprüche auch hin. Aber Geld an sich ist nicht böse, sondern das, was die Menschen damit machen oder daraus machen. Im Neuen Testament lesen wir deshalb, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Es ist die Liebe zum Geld, nicht das Geld an sich, sondern die Liebe zum Geld. Dann noch ein weiteres Beispiel aus den Sprüchen aus 28,25. Ein Habgieriger erregt Streit, wer jedoch auf den Herrn vertraut, erntet Zufriedenheit. Das ist eine weitere Gefahr im Umgang mit Geld. Menschen, die immer mehr Geld haben wollen, sie sind besonders gefährdet, mit ihren Mitmenschen in Streit zu geraten. Und Liebe zum Geld zerstört Beziehungen. Wie oft hat man schon davon gehört, dass in einer Familie, wo Geld geerbt wurde, diese Familie sich zerstritten hat am Ende über dieses Geld und die Beziehungen in den Brüchen lag. Das, was eigentlich zum Segen gedacht war, ist zum Fluch geworden. Und auch Jakobus sagt in Kapitel 4 seines Briefes, dass diese zwischenmenschlichen Streitereien und Auseinandersetzungen auf die sündigen Begierden unseres Herzens zurückzuführen sind. Darauf, dass wir mehr wollen, dass wir haben wollen, dass wir habgierig sind. Ich habe das diese Woche in den Nachrichten gelesen, dass ein gewisser Fabio Ochoa Vasquez, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, er ist nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Dieser Mann ist durch Drogenhandel einer der reichsten Männer der Welt geworden. Er war damals aufgelistet in dieser Liste von den reichsten Männern der Welt. Und ich weiß nicht, was einen Menschen dazu bewegt, Drogenhändler zu werden, aber sicherlich spielt auch die Liebe zum Geld, Habgier, eine Rolle. Eine Habgier, die bereit ist, die Gesundheit anderer Menschen willentlich zu zerstören und in Kauf zu nehmen, dass die Gesundheit Schaden nimmt, die im wahrsten Sinne des Wortes sogar bereit ist, über Leichen zu gehen, um noch mehr Geld zu bekommen, um reich zu werden. Das ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man immer mehr Geld haben möchte und es für sich selber haben möchte und nicht bereit ist, auf andere zu achten. Und dann gibt es noch eine weitere Gefahr, die besonders Wohlhabende betrifft, die uns auch nicht nur positiv, sondern auch in gewisser Weise mit Vorsicht Geld betrachten lässt. Da lesen wir nämlich am Ende des Sprüchebuches ein gewisser Agur, der Gott paradoxerweise darum bittet, dass Gott ihn nicht reich macht. Er sagt, bitte bewahre mich davor, Reichtum zu haben. Und so beten nicht viele, aber es ist eigentlich ein zutiefst geistliches Gebet. Er sagt nämlich, wenn ich reich wäre, dann stünde ich in der Gefahr, aufgrund des Überflusses Gott zu verleugnen, mich von ihm loszusagen und zu sagen, wer ist denn der Herr? Wozu brauche ich Gott? Mir geht's doch gut. Was ich besitze, das habe ich mit meinen Händen geschaffen. Was ist schon mit Gott? Ich brauche ihn nicht. Und die Sprüche zeigen uns, materiell gut gestellte Menschen stehen besonders in der Gefahr, Gott aus ihrem Leben auszublenden und sich auf ihren eigenen Reichtum zu verlassen. Vor dieser Gefahr lesen wir auch noch in zwei weiteren Versen. Einmal heißt es in 11, Vers 28, wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird verwelken, die Gerechten aber werden grünen wie junges Laub. Und dann in Kapitel 18, Vers 11, das ist besonders interessant, da heißt es, das Vermögen des Reichen ist für ihn eine feste Burg und gleich einer hohen Mauer in seiner Einbildung. Das Vermögen des Reichen ist für ihn eine feste Burg und gleicht einer hohen Mauer in seiner Einbildung. Und direkt in dem Vers davor lesen wir, ein fester Turm ist der Name des Herrn. In diesen flüchtet sich der Gerechte und ist in Sicherheit. Seht ihr diese Spitze? Der Reiche sucht in seinem Reichtum Sicherheit. aber unterliegt dadurch eigentlich einer Selbsttäuschung. Es ist nur in seiner Einbildung eine Sicherheit. Es ist nur in seiner Einbildung eine feste Burg. Nur Gott ist unser wahrer fester Turm. Und wir sollten niemals uns der Illusion hingeben, dass Geld uns etwas geben kann, was nur Gott uns geben kann. Wir sollten niemals Geld oder den Mammon zu unserem Gott machen, wovor Jesus uns auch gewarnt hat. Dass dieser vermeintliche Schutz sehr unsicher ist, sehen wir dann auch noch in einem weiteren Vers, der etwas ironisch auch ist, aber oft auch eintritt. Da heißt es, mühe dich nicht, dir Reichtum zu erwerben. Dazu biete deine Klugheit nicht auf. Kaum hast du deine Blicke auf ihn gerichtet, so ist er schon verschwunden. Denn sicherlich verschafft er sich Flügel wie ein Adler, der gen Himmel fliegt. Das heißt, so schnell, wie wir Geld bekommen haben, es kann auch wieder weg sein. Wie gewonnen, so zerronnen. Also Reichtum ist unsicher und kann uns keinen bleibenden Schutz geben. Also der Blick auf Geld und Reichtum ist also auch negativ, weil mit Wohlstand besondere Gefahren auch für unsere Seele einhergehen und weil wir als sündige Menschen dazu neigen, den Segen, den Gott gegeben hat, zu einem Fluch zu verkehren. Nach dem logischen Dreischritt der These, Antithese und Synthese müsste jetzt noch etwas folgen, das diese beiden Sichtweisen zusammenführt, die positive und negative miteinander verbindet. Und tatsächlich finden wir in den Sprüchen noch eine dritte Sichtweise auf Wohlstand und Reichtum. Ich nenne es mal die differenzierte Sicht auf Reichtum. Denn aus den Sprüchen ergibt sich kein einheitliches Bild über Reichtum, sondern Reichtum wird sowohl positiv als auch negativ betrachtet. Und dann finden wir noch eine dritte Sicht, die zeigt, dass man allgemein Reichtum differenziert betrachten muss. Man könnte es sagen, reich sein ist gut, aber es ist nicht das Beste. Es gibt Dinge, die viel besser, viel erstrebenswerter sind als Reichtum. Vielleicht kennt ihr diese Besser-als-Sprüche, die auch häufig vorkommen, die immer eine relative Wertung ausdrücken. Es gibt Dinge, die sind besser als etwas anderes und davon haben wir ganz viele in Bezug auf Reichtum. Ich lese uns die einfach mal in der Folge vor. Zum Beispiel heißt es da besser, wenig habe bei Gottesfurcht als reiche Schätze und Unruhe dabei. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe dabei als ein gemästeter Ochs und Hass dabei. Besser ein Stück trockenes Brot und Ruhe dabei als ein Haus voll Fleisch mit Unfrieden. Weisheit zu erwerben ist viel besser als Gold und Einsicht zu erwerben ist wertvoller als Silber. Mögen auch Gold und Korallen in Fülle vorhanden sein, das kostbarste Gerät sind doch einsichtsvolle Lippen. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum, Beliebtheit besser als Silber und Gold. Besser ist es, demütig zu sein mit den Niedrigen, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Besser ist ein Armer, der in seiner Unschuld wandelt, als ein Mensch, der auf krummen Wegen geht und dabei reich ist. Besser ein Armer, der in seiner Unschuld wandelt, als wer unehrliche Lippen hat und dabei reich ist. All diese Verse zeigen uns etwas ganz Wichtiges. Sie sind ein Zugeständnis, dass nicht jeder, der weise und gottesfürchtig ist, auch reich sein wird. Ja, es ist sogar möglich, Gott wohlgefällig zu leben und dennoch arm zu sein. Nur mit einer Kruste Brot vielleicht unterwegs zu sein, nicht viel zu essen zu haben, das wirkliche Minimum an Lebensgütern zu haben. Und umgekehrt gibt es in dieser Welt auch Toren, Menschen, die Gott verachten und dennoch sehr reich sind. Menschen, die stolz sind und Beute gemacht haben und richtig Leute ausgenommen haben und richtig Kohle haben und sie sind Toren. Aber wir sehen hier Teil dieser differenzierten Sicht der Sprüche auf Armut und Reichtum, dass es auch ein Blick auf Reichtum und auf unsere menschliche Existenz in dieser Welt. Wir leben nicht in einer mechanischen Welt, die so funktioniert, dass immer wenn du A tust, daraus B folgt, wie so ein Automat. Immer wenn ich das Richtige tue, dann folgt daraus Wohlstand. Oder immer wenn ich das Falsche tue, dann werde ich arm. Nein, manchmal ist es auch umgekehrt. Und diese Verse machen auch deutlich, dass materieller Reichtum nicht das höchste Gut in dieser Welt ist. Es gibt so viel Wichtigeres als Geld. Allein in diesen Versen werden folgende Punkte genannt: innerer Frieden, Beziehungen zu Menschen, die von Liebe und Frieden geprägt sind, Demut, Ehrlichkeit, einen guten Ruf zu haben und natürlich Weisheit zu besitzen, die in Gottesfurcht besteht, einer lebendigen und vertrauensvollen Beziehung zu Gott. All das ist viel, viel wichtiger, als Geld zu haben. Und dann vielleicht noch ein dritter Aspekt dieser differenzierten Sicht auf Reichtum in den Sprüchen. Das sehen wir in Vers 11, Vers 4. Reichtum nützt nichts am Tage des Zorngerichts, Gerechtigkeit aber errettet vom Tode. Es wird ein Tag kommen, an dem uns unser materieller Reichtum, unser irdischer Reichtum nichts nützen wird und wertlos sein wird. Der Tag, an dem wir sterben und vor Gott als unserem Richter stehen. Im Volksmund heißt es, das letzte Hemd hat keine Taschen. Hiob hat es ungefähr so gesagt: mit nichts bin ich in diese Welt gekommen und mit nichts werde ich diese Welt wieder verlassen. Und Peter Ustinov hat es mal so pointiert: Sinn des Lebens, etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Also, im Licht unserer eigenen Vergänglichkeit macht es keinen Sinn, nach Reichtum in dieser Welt zu streben, zumindest nicht nach Reichtum um des Reichtums Willens. Lasst mich mit diesen Gedanken jetzt zur praktischen Bedeutung dieser drei Sichtweisen auf Geld kommen und das versuchen, auf unser Leben anzuwenden. Wir haben zuerst gefragt, was lehren die Sprüche über Reichtum und Geld? Und jetzt ist die zweite Frage: Wie sollen wir im Lichte dieser Lehre leben? Wozu rufen uns die Sprüche auch auf in Bezug auf den Umgang mit Geld? Wir haben uns ja zuletzt mit dem Thema Tugenden beschäftigt und in Bezug auf den Umgang mit Geld stechen in dem Buch der Sprüche zwei Tugenden besonders hervor, die für uns Christen wichtig sind. Einmal die Tugend der Genügsamkeit und die Tugend der Großzügigkeit. Und wir schauen uns jetzt erst einmal die Tugend der Genügsamkeit an. Im Buch der Sprüche, das habe ich schon gesagt, gibt es nur dieses eine Gebet am Ende von Kapitel 30. Und ich möchte das jetzt einmal ganz lesen, weil das ist ein Gebet der Genügsamkeit. Und wir lesen da: um zwei Dinge bitte ich dich, Gott, gewähre sie mir zu meinen Lebzeiten. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen. Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben brauche. Damit ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, was nützt mir denn der Herr? Oder ich werde arm, beginne zu stehlen und ziehe damit den Namen meines Gottes in den Schmutz. Wer von uns traut sich so zu beten? Von Herzen so zu beten? Gott, bitte lass mich nicht reich werden. Gib mir nicht mehr, als ich tatsächlich brauche. Jesus hat uns auch eigentlich so gelehrt zu beten: unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was wir Tag für Tag brauchen. Lass es mir genug sein, dass ich das habe, was ich zum Leben brauche. Dieses Gebet spiegelt etwas von der Weisheit aus den Sprüchen wider. Die Erkenntnis, dass eines viel wichtiger ist als alle Schätze auf Erden, nämlich unsere Beziehung zu Gott und ihm mit unserem Leben zu gefallen. Agur sagt in diesem Gebet: Gott, du sollst mir wichtiger sein als alles andere, sogar wichtiger als Reichtum. Und Agur sagt, wahre Zufriedenheit liegt eben nicht in materiellen Wohlstand, sondern in der Beziehung zu Gott. Und es ist wichtiger, mit ihm zu leben und ihm zu gefallen, als reich zu sein. Und mein Gebet für uns ist, dass Gott uns tatsächlich so einen starken Glauben gibt, dass wir so beten lernen und dass wir Zufriedenheit in Gott und dadurch auch Genügsamkeit lernen, Tag für Tag. Aber wir können Genügsamkeit nicht nur in unserem Gebetsleben zum Ausdruck bringen, sondern auch ganz praktisch in unserem Alltag danach leben oder versuchen, danach zu leben. Und ich glaube, ganz besonders zu dieser Zeit des Jahres, in der Vorweihnachtszeit, die ja eigentlich eine Zeit ist, in der wir uns auf das besinnen wollen, was Gott für uns getan hat, geht in unserer Gesellschaft es meistens nur oder viel um Konsum, um Geschenke kaufen, um Feste feiern, um Wohlstand. Und das ist, glaube ich, für uns, oder ich merke das auch, es ist gar nicht so einfach, Genügsamkeit zu praktizieren in einer Gesellschaft, in der das überhaupt nicht normal ist, in der Konsum völlig die Norm ist und wir bewusst eigentlich gegen den Strom schwimmen müssen, um Genügsamkeit auszuleben. Und wenn wir uns ehrlich machen, dann müssen wir uns das eingestehen, dass es manchmal eine nicht kleine Versuchung ist, sich auch an die Welt anzupassen und einfach da mitzugehen in dem, wie die Menschen um uns herum leben. Aber Gott ruft uns aus dieser Welt heraus, anders zu leben als die Menschen um uns herum. In der Regel ist es meistens so, je mehr Menschen verdienen, desto mehr geben sie dann auch aus für den Konsum, für Dinge, die ihnen vermeintlich Freude bringen. Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass ein Mitspieler aus meiner Fußballmannschaft mehrere BMWs hat. Ja, er hat gesagt, ja, ich habe den BMW 7, den BMW 5 und den BMW 3. Und ich dachte nur so, wieso braucht man drei BMWs? Also man braucht es doch eigentlich nicht. Aber er kann es sich leisten. Er hat genug Geld oder so viel Geld, dass er sich drei dieser teuren Autos kaufen kann. Und das ist das Umfeld, in dem wir leben. Und natürlich wirkt sich das auch auf uns aus. Natürlich werden wir dadurch auch geprägt durch die Medien, durch die Werbung, dass wir vielleicht denken, ja, vielleicht brauche ich auch diesen praktizierten Genuss und das, was ich mir leisten kann, das mir auch zu kaufen. Aber die biblische Weisheit besteht darin, sagen zu können, genug ist genug. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, und ich verzichte bewusst auf mehr. Natürlich bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass wir in völliger Abstinenz leben. Also wenn wir davor gewarnt werden, zu den Trunkenbolden und Schlemmern zu gehören, dann heißt es nicht im Umkehrschluss, dass wir nie eine Tafel Schokolade essen dürfen, ein Genussmittel, und wir keinen Cent für irgendetwas Schönes ausgeben dürfen. Das wäre von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Aber wir können im Sinne des Predigers sagen, alles hat seine Zeit. Feste haben ihre Zeit und Fasten hat seine Zeit. Beides gehört zu einem gesunden geistlichen Leben dazu. Maß zu halten ist das, was wir versuchen anzustreben. Ein Beispiel aus der Kirchengeschichte, das mich in dieser Hinsicht immer zugleich angesprochen, aber auch sehr herausgefordert hat, ist das von John Wesley. John Wesley war ein Prediger im 18. Jahrhundert in England, und er hat seine erste Jahreseinnahme bestand aus 30 Pfund, und er hat dann ausgerechnet, ich brauche 28 Pfund für meinen persönlichen Bedarf, und das hat er dann ausgegeben, und die zwei übrig gebliebenen Pfund, die hat er weggeschenkt. Und dann, es war eine Zeit ohne Inflation, hat er zu einem gewissen Zeitpunkt dann 60 Pfund verdient. Und was hat er gemacht? Er hat weiter 28 Pfund für sich ausgegeben und 32 Pfund weggegeben. Als er 90 Pfund verdient hat, hat er 62 Pfund verschenkt. Und diesen Grundsatz hat er sehr konsequent bis zu seinem Lebensende verfolgt. Er hat nie mehr als 28 Pfund ausgegeben für seine eigene Person. Er gab nie mehr aus, auch wenn er mehr verdient hat. Und später hat John Wesley ein ziemlich großes Vermögen verdient. Er hat nämlich viele Bücher geschrieben und die auch verkauft und hat teilweise in einem Jahr über 1000 Pfund verdient. Also wenn man von 28 Pfund leben konnte, dann ist 1000 Pfund schon eine ziemlich große Summe. Und er hat das alles verschenkt. Er hat das alles weggegeben. Und am Ende seines Lebens hat er mehr als 30.000 Pfund für Wohltätigkeitszwecke ausgegeben. Und er hat gesagt, ich brauche nur 28 Pfund im Jahr und davon lebe ich und das soll mir genug sein. Und hier sehen wir ein radikales Beispiel, wie praktische Genügsamkeit aussehen kann, für sich selber und seine Familie, auch bei steigendem Einkommen nicht mehr auszugeben, als wir wirklich brauchen. Und es ist natürlich nicht nur ein Beispiel für Genügsamkeit, sondern auch ein sehr großes und gutes Beispiel für die zweite Tugend, nämlich für Großzügigkeit und Freigebigkeit. Und auch diese Tugend wird in den Sprüchen immer wieder angepriesen, nämlich zum Beispiel in 22,9, wo es heißt, wer großzügig ist, wird gesegnet sein, denn er teilt sein Brot mit den Armen. Er teilt sein Brot mit den Armen. Reiche Menschen können mit ihrem Geld viel Gutes bewirken. Es steht in ihrer Macht und auch in ihrer Verantwortung, denen zu helfen, die darauf angewiesen sind. Wir haben In der Jugend gehen wir auch gerade die Sprüche durch, und da haben wir vorgestern auch diese Sprüche in Kapitel 3 gelesen, Vers 27 und 28. Versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Wenn du helfen kannst, dann tue es auch. Sage nicht zu deinem Nächsten, komm später wieder, morgen gebe ich es dir, wo du jetzt schon helfen kannst. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir Wohlstand haben, anderen Menschen zu helfen und können nicht sagen, ja, okay, kümmere dich um deine eigenen Probleme. Also, wir haben im ersten Teil gehört, materieller Wohlstand ist ein Segen Gottes, ein Segen, den er uns gibt, damit wir dadurch wieder zum Segen für andere Menschen werden können. Jeder von uns ist damit quasi ein Vermögensverwalter Gottes. Was wir haben, hat er uns gegeben, um es in seinem Sinne, in Gottes Sinne einzusetzen. Streng genommen ist es auch nicht unser eigenes Eigentum, sondern Gottes Eigentum, was er uns geliehen hat oder gegeben hat, um es zu verwalten. Ich habe vor einigen Wochen Mirko Rühle kennengelernt. Ihr werdet ihn bestimmt auch noch irgendwann kennengelernt, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Mirko ist Teil der FEG in Neu-Wulmsdorf und er ist der vorgesehene Nachfolger für Martin Otto bei den Freunden für Seeleute. Und er hat mich neulich angerufen, weil er mich was fragen wollte zum Thema Theologiestudium. Und er hat mir erklärt, also er fängt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an, in diesen Missionsdienst praktisch einzusteigen. Und er hat mir gesagt, unser Dienst für die Mission startet jetzt nicht jetzt erst, wo ich quasi Missionar an vorderster Front bin und ganz aktiv bin, sondern unser Herz für Weltmissionen schlägt schon seit vielen Jahren. Und er hat gesagt, ich habe mir vor ein paar Jahren zur Aufgabe gesetzt, meine Rolle darin zu sehen, Mission finanziell zu unterstützen. Und er hat sich eine Arbeit gesucht, mit der er gutes Geld verdienen konnte, um dieses Geld dann ganz bewusst in Mission zu geben. Und er hat gesagt, meine Aufgabe für die Mission ist, Geld zu verdienen, damit das finanziell auch getragen wird. Und dadurch hat er mir vor Augen gestellt, wie diese Tugend der Großzügigkeit praktisch aussieht, wie ein weiser Umgang mit Geld aussieht. Reich werden zu wollen und auch Reichtum zu erwirtschaften, das ist aus der Sicht der Sprüche nicht verwerflich, solange wir ihn dafür nutzen, Gottes Zwecke zu fördern, wohltätig zu sein, den Armen zu helfen und uns in Gottes Reich zu investieren. Ein gewisser Christian Friedrich Wilhelm Jacobs hat mal gesagt, ein Reicher ohne Freigebigkeit ist ein Baum, der weder Früchte noch Schatten gibt. Und das Gegenteil ist natürlich auch wahr. Ein Reicher mit Freigebigkeit ist ein Baum, der Früchte und Schatten gibt. Dieses Bild finden wir so auch in den Sprüchen. In Sprüche 11, Vers 30 heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Geweise gewinnt Menschen für sich. Und das ist ein wunderschönes Bild davon, was unser Leben sein kann. Ein Baum, der durch seine Früchte anderen Leben spendet. Ein Mensch, der andere reich macht, dadurch, dass er selber arm wird. Aber wie werden wir zu solchen Menschen? Wie kann aus einem Geizkragen, der nur an sich denkt, ein Mensch werden, dessen größte Freude es ist, andere zu beschenken? Ein Mensch, der von Herzen davon überzeugt ist, dass Geben seliger als Nehmen ist? Ich kenne in meinem Leben nur eine Kraft, die so etwas bewirken kann. Ich habe nur eine Kraft kennengelernt, die das tun kann, nämlich die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus finden. Paulus schreibt im Neuen Testament über diese Gnade, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, doch um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist das Wunder von Weihnachten, das wir in ein paar Wochen feiern. Gottes Sohn kam in unsere Welt und er starb für unsere Sünden am Kreuz. Er gab seinen Reichtum im Himmel auf und ging in den Tod für uns. So wurde er arm um unseretwillen. Und was haben wir davon? Wir wurden durch seine Armut reich. Uns werden dadurch die Sünden vergeben. Wir werden angenommen als die Kinder Gottes. Und uns wird ewiges Leben in Gottes Reich geschenkt. Was für eine Gnade, was für eine Großzügigkeit haben wir da erfahren. Und diese Gnade, die kann uns verändern, die kann unser Herz so verändern, dass wir mehr und mehr so sind wie Jesus Christus. Und Paulus schreibt das ja in einem Zusammenhang, in dem es auch um Geld geht. In diesem Kapitel in 2. Korinther 8 und 9 geht es um eine Sammlung, die Paulus durchführen möchte für die Armen. Er möchte eine Sammlung durchführen und er ruft die korinthische Gemeinde zur Großzügigkeit auf. Und wie will er das erreichen? Wie will er die Bereitschaft zum Geben in ihnen bewirken? Will er das durch emotionale Manipulation bewirken, indem er ihnen vor Augen malt, verhungernde Kinder, die kurz davor sind zu sterben und sagt, guck mal, wie schlimm das alles ist. Oder will er sie und uns unseren Willen bezwingen, indem er uns auffordert und Appelle an uns richtet und ihr müsst jetzt geben. Nein, er tut es einfach, indem er uns Jesus Christus vor Augen stellt und uns ihn zeigt, den Sohn Gottes, der für uns arm wurde, damit wir durch ihn reich würden. Und diese Gnade Gottes, die verändert unsere Herzen und sie verändert auch mehr und mehr, wie wir mit unserem Geld umgehen. Dass wir bereit sind, auch so wie er, arm zu werden für andere, damit sie reich werden. Lasst uns für diese verändernde Gnade in unserem Leben beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du arm wurdest für uns, damit wir reich würden. Du hast uns den größten Reichtum überhaupt geschenkt, eine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater, dass wir angenommen sind als seine Kinder. Und das ist ein so unglaublich großzügiges Geschenk. Und wir bitten dich, dass diese Großzügigkeit, diese Gnade, die wir erfahren haben, unser Leben auch verändert. In unserem Umgang mit unserem Geld, dass wir tatsächlich sehen, geben ist seliger als nehmen. Dass wir großzügig sind mit unseren Mitmenschen und dass wir uns von dir gebrauchen lassen zum Segen für die Menschen um uns herum. Amen. Ja, lasst uns noch ein Lied gemeinsam singen. Gott wurde arm für uns.